Schlage ich jetzt den Bogen. Er müsste wahrscheinlich lauten von Ninive nach Rom, denn wir machen weiter im Römerbrief in unserer Predigtreihe. Und dazu müsst ihr euch vielleicht einmal kurz zurückerinnern an die erste Predigtreihe, die wir gehalten haben, beziehungsweise an den Inhalt des Römerbriefes. Da ging es ja darum, dass Paulus seine Theologie darlegt, dass er unter anderem sagt, Gerechtigkeit erlangt der Mensch dadurch, dass Gott ihn beschenkt aus Gnade. Und die wird wirksam durch Glauben. Und Paulus selbst hat angeführt, Gegner und Kritiker in seinem Brief, die gesagt haben, Paulus, so eine Theologie, weißt du, was für ein Leben das führt? Zu einem verlotterten Leben aus Gnade? Wenn Leute das hören, wenn Leute das ausleben sollen, deine Theologie, dann führt das zu einem Leben in Sünde. Deine Theologie ist doch nur blanke Theorie. Sie wird sich in der Praxis doch niemals bewähren. Paulus sagt, doch, wird sie. Diese Theologie wird sich in der Praxis bewähren. Sie ist bewährt und sie wird gelebt. Mitten im Leben. Dazu möchte ich mit euch den Text heute lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Mitten im Leben, die Verse 9 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Im Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt. Gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Mitten im Leben. Drei Schlagworte fallen mir hier auf. Liebe, Hass, Siegen. Mitten im Leben lieben, hassen, siegen. Mitten im Leben lieben. Paulus spricht hier die Liebe an, Liebe, Agape. Das meint die wertschätzende Liebe. Und die Christen in Rom haben diese Liebe selbst erfahren. Durch Gott. Gott hat ihnen diese Liebe bewiesen, ihnen diese Liebe gezeigt. Eine Liebe, die nicht auf Vorleistungen beruht. Eine Liebe, die nicht erst erwartet, sondern die sich verschenkt. Die den anderen so annimmt, wie er ist. Die nicht erwartet, nicht fordert. Diese Liebe, sagt Paulus, diese Liebe soll ungeheuchelt sein. Heucheln, so steht in der Bibel für, das sich verstellen, das Schauspielen. Ja, man müsste sagen, das Sein und das Schein stimmt nicht überein beim Heucheln. Und Paulus sagt, die Liebe soll ungeheuchelt sein. Ungeheuchelt im Sinne ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken. Diese Liebe ist nicht berechnend. So können wir ja schnell lieben, so berechnend lieben. Ja, was habe ich denn eigentlich für einen Vorteil davon? Wenn ich jetzt Liebe übe, wenn ich Liebe praktiziere, dann kann ich doch schnell einen eigenen Vorteil davon haben. Und dann schaue ich mir Leute in der Gemeinde aus und sage, ah, der könnte mir noch nützlich sein oder sie könnte mir noch nützlich sein. Und dann gehe ich hin und dann übe ich Liebe, bin nett und freundlich, um etwas zu empfangen. Da könnte ich zu dem Viktor Albrecht gehen, immer nett und lieb zu Viktor Albrecht sein, weil ich weiß, ah, Viktor Albrecht macht doch den Dienstplan für die Gemeinde und den Gottesdienst. Und vielleicht stehe ich dann auch mal irgendwann auf diesem Dienstplan. Oder ich gehe hin zu Peter Wiebe und sage, zu dem bin ich mal lieb und freundlich und nett, weil ich weiß, der spielt gut Klavier. Und vielleicht möchte ich ja mal ein Solo hier vorne singen. Na, da könnte er mich ja begleiten, das wäre doch super. Die Liebe, die Paulus hier anspricht, ist ungeheuchelt. Sie ist nicht berechnend. Sie ist nicht zur Schau getragen, sie spielt nichts vor. Die Liebe zielt zunächst auf den Bruder ab. Ein Wertschätzen des Bruders, ein Annehmen, ein Tragen des Bruders, meint Paulus hier, so wie er ist und nicht, wie ich ihn gerne hätte. Paulus hat den Bruder zuerst im Visier. Nicht die verlorene Seele in Nepal. Das kann uns schnell passieren. Da ist man so voll von Retterliebe und man ist so fokussiert auf die verlorenen Seelen. Da betet man für die entferntesten Menschen irgendwo im Busch. Man schafft es nicht mal und hat es noch nie mal geschafft, für den Bruder und für die Schwester in der Gemeinde zu beten. Das kann uns schnell passieren. Wir sind fokussiert auf das Weite, auf das Ferne. Aber den Bruder und die Schwester nehmen wir nicht wahr. Man interessiert sich für die Nöte in der Weltmission, aber ob jemand gerade Schiffbruch hier in der Gemeinde erlitten hat, das juckt mich nicht. Das interessiert mich nicht. Mitten im Leben liegen. Da möchte man irgendwo Seelen gewinnen und man hat noch nicht mal seinen Bruder gewonnen. Die Liebe zielt zunächst auf den Bruder. Sie zielt zunächst auf die Schwester in der Gemeinde. Und das vergessen wir sehr häufig. Wie soll diese Liebe sein? Paulus sagt, diese Liebe soll herzlich sein. Sie soll wärmend sein. Sie soll anziehend sein. Wie äußert sich diese Liebe? Soll ich mich jetzt morgens, am Sonntagmorgen hier vorne an die Tür stellen und jeder, der hier in die Tür, in die Gemeinde reinkommt, den falle ich erstmal um den Hals und sage, ich habe dich so herzlich lieb? Das, was Paulus hier meint? Vers 10 lese ich uns nochmal. Da sagt Paulus, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wörtlich, in der Ehrerbietung einander übertreffend. Wie oft wollen wir den anderen übertreffen auf moralischem Gebiet? Ich möchte der bessere Christ sein. Ich möchte besser sein als der Bruder. Ich möchte besser sein als die Schwester. Auf moralischem Gebiet möchten wir gerne einander übertreffen. Oder in Leistungen. Ich möchte oder ich leiste mehr als du. Und ich werde dich darin übertreffen. Ich engagiere mich mehr in der Gemeinde als du. Und übertreffe dich darin. Es kann uns passieren, dass wir dem anderen und den anderen mit unserem Wissen übertreffen möchten. Ich weiß mehr als du. Das fordert Paulus hier nicht ein. Das ist nicht, was Paulus hier fordert. In der Ehrerbietung einander übertreffend. Das meint, den anderen höher zu achten als sich selbst. Werdet ihr gerne in einer Gemeinde, wo ich immer unter dem Druck stehen muss, ich muss immer besser sein als der andere. Ich muss den anderen immer noch toppen. Also der Gesang heute Morgen war gut, aber nächsten Sonntag werde ich dafür sorgen, der Gesang wird noch besser sein. Ich werde den Gesang toppen. Ich muss die Kindergeschichte noch mal toppen. Ich muss die Bibelarbeit in der Jugend noch mal toppen. Ich muss den Dienst in der Teenie noch mal toppen. Ich muss immer den anderen übertreffen. Ich muss die Predigt noch toppen. Wären wir gerne in so einer Gemeinde, wo so ein Denken herrscht, immer den anderen toppen zu müssen? So ein Denken kennt die Bibel nicht. Und daran gehen Menschen kaputt. Ich hörte von einem Mann, der war in einer Gemeinde und diese Gemeinde war sehr perfektionistisch ausgerichtet. Und er hatte da die Aufgabe oder den Dienst, die Einleitung zu halten. Das dauerte nur ein paar Minuten, 5 Minuten, so am Sonntagmorgen. Und jedes Mal, wenn er dran war, da hat der gute Mann sich über die ganze Woche Gedanken gemacht, Bauchschmerzen gehabt, sich Gedanken gemacht, wie kriege ich diese 5 Minuten gut gefüllt? Ich brauche ein tolles Beispiel. Ich brauche einen tollen Text. Ich muss die Leute mitnehmen. Der Mann ging kaputt daran, am Perfektionismus. Übertreffend. In der Ehrerbietung. Ich denke, jeder von uns ist gerne in einer Gemeinde, wo man das auslebt. In der Ehrerbietung einander übertreffend. Was heißt das praktisch? Ich muss nicht immer der Erste sein am Buffet. Ich kann ruhig mal den anderen den Vortritt lassen. Ich muss nicht immer erwähnt werden. Mein Name muss nicht auf allen Listen stehen. Ich muss nicht immer gelobt werden. Ich freue mich, wenn dem anderen etwas gelingt. Wenn er etwas gut gemacht hat. Ich freue mich mit ihm. Ich freue mich, wenn Gott das Leben des anderen segnet. Wenn er seinen Dienst segnet. Dann sage ich, ja, das ist schön, das freut mich. Es freut mich, wenn du geehrt wirst, wenn etwas gut geklappt hat. Ich frage nicht immer, was ich brauche und was ich will, sondern ich frage, was braucht der andere. Es geht nicht nur um meine Bedürfnisse. Ich lasse mich nicht bedienen, sondern ich bin auch bereit, anderen zu dienen. Das ist in Ehrerbietung einander übertreffen. Paulus sagt, wir sollen eines Sinnes sein. Nicht hohe Dinge begehren. Hinabhalten zu den Geringen. Haltet euch nicht für klug. Mein Wissen muss ich nicht vor mir hertragen. Ich muss nicht immer auf alles eine Antwort haben. Ich muss nicht den Leuten schon die Antwort geben, bevor sie mich gefragt haben. Paulus hat zunächst den Bruder hier im Blick, im Visier. Aber die Liebe zielt weiter. Zunächst auf die Geschwister in der Gemeinde, aber sie stoppt nicht an der Gemeindetür. Sie zielt weiter. Sie zielt weiter auf den Nächsten. Die Nöte der Heiligen, spricht Paulus hier. Das können Geldnöte sein, dass Menschen in finanziellen Schwierigkeiten sind und wir sind aufgefordert, helft ihnen, unterstützt diese Menschen, helft ihren Nöten ab. Es können Nöte sein in der Familie, wo wir helfen sollen. Es kann praktische Hilfe sein. Es können Nöte in Texas sein. Dass die Leute in Texas sagen, wie man so ein Fußballcamp auf die Beine stellt, das wissen wir nicht, das kriegen wir auch gar nicht hin. Fußball mögen wir nicht. Ja. Das könnt ihr Deutschen aber viel besser. Ja, und dann hilft man ab. Man hilft dort in Texas. Man hilft, so ein Camp auf die Beine zu stellen. Da wird Liebe praktizieren. Übe Gastfreundschaft. Öffne dein Haus für den Nächsten. Lade Leute ein, bewirte Gäste. Die Liebe stoppt aber auch nicht beim Nächsten, sondern die Liebe zieht weiter und zielt weiter. Sie zielt hin bis zur Feindesliebe. Vers 14, die uns verfolgen, sollen wir segnen. Wir sollen für sie beten. Wir sollen für sie beten, dass Gott ihnen gnädig ist, dass Gott sich über sie erbarmt, dass Gott ihnen die Blindheit nimmt, weil wir selber Blinde waren, weil wir selber durch diese Welt geirrt und getappt sind und gestolpert sind und Hass und Feindschaft unser Herz bitter gemacht haben, weil wir selber Feinde Gottes waren. Segnet, die euch fluchen. Feindesliebe wird dort praktiziert, wo ich auf die Knie gehe, um für meine Feinde zu beten, nicht über sie zu reden. Wenn in der islamischen Welt zum Hass gegen Christen aufgerufen wird, wenn Menschen getötet werden, wenn Menschen hingerichtet werden, beten wir für die islamische Welt? Beten wir, dass Gott dort Erweckung schenkt, dass Gott ihnen die Blindheit nimmt? Oder wünschen wir ihnen Böses? Ja, möge Gott doch Feuer vom Himmel regnen lassen, ja? Die einmal schön grillen. Feindesliebe. Beten für den anderen. Die Feindesliebe beschränkt sich nicht nur aufs Beten, sondern in praktischer Diakonie. Paulus nennt hier Essen geben, Trinken geben. Die Grundbedürfnisse selbst des Feindes zu stillen. Dazu sind wir aufgerufen. Mitten im Leben lieben. Mitten im Leben. Hier wird die Theologie von Paulus praktisch. Das ist keine Theorie. Sie wird praktisch mitten im Leben lieben. Und wir merken schon, diese Liebe, die ist nicht menschlich, sie ist göttlich. Sie hat ihren Ursprung bei Gott. Und nur der Mensch, der Gottes Liebe kennt, der diese Liebe geschmeckt hat, der ist in der Lage, diese Liebe an andere weiterzugeben. Nur wer sich von Gott geliebt weiß, kann lieben. Mitten im Leben lieben. Einen weiteren Gedanken. Mitten im Leben hassen. Scheint hier gar nicht so reinzupassen. Ja, die Liebe, da reden wir gerne drüber. Mitten im Leben hassen. Ist euch das aufgefallen, dass in letzter Zeit das Wort Hassen bei einigen Menschen Hochkonjunktur hatte? Also Menschen, die mit Teenagern und Jugendlichen zu tun haben, denen ist das vermutlich aufgefallen. Wie ich Regen hasse, wie ich Erdbeereis hasse, wie ich Zwiebeln im Döner hasse, wie ich Erdnüsse hasse. Es gab eine regelrechte Inflation des Wortes Hass oder Hassens. Ganz ehrlich, ich als Christ mag dieses Wort nicht besonders. Das Wort Hassen. Aber es gibt einen Zusammenhang, da passt es hervorragend rein. Und in diesem Text werden wir aufgefordert zum Hass. Hass gegen wen? Gegen niemanden. Der Hass richtet sich niemals gegen eine Person. Wir sollen etwas hassen. Paulus nennt es hier das Böse. Hass darf sich niemals gegen meinen Nachbarn richten, gegen meinen Bruder, gegen meinen Arbeitskollegen, nie gegen meine Geschwister in der Gemeinde. Vielleicht sehe ich Dinge anders als manche hier von euch in der Gemeinde. Oder bin ich nicht aufgerufen zu hassen? Der Feind ist nicht der Andersgläubige, nicht der Andersdenkende, nicht der Andersaussehende. Der Feind, das sagt Paulus uns hier, ist das Böse. Das Böse sollen wir hassen. Verabscheuen ist hier gemeint. Davor oder das, wovor ich zurückweiche, wovor ich mich eklig abwende. Das Böse soll gehasst werden. Das Böse in mir. Das Böse, das immer wieder zum Vorschein kommt. Das sich immer wieder zu erkennen gibt in meinem rebellischen Herzen. Da ist Heuchelei, da ist Stolz, da ist Trägheit, da ist Lauheit, da ist Ungeduld, Unbarmherzigkeit, da ist Zwietracht, da ist Selbstliebe, da ist Geiz, Lieblosigkeit, Ehrsucht, Rachsucht. Hasse diese Dinge in deinem Leben. Hasse diese Dinge. Wenn der Heilige Geist dir diese Dinge aufzeigt, dann wende dich davon angewidert ab. Verabscheue sie. Bringe sie ans Kreuz und bitte Jesus um Vergebung. Und das brauche ich täglich. Das brauche ich täglich. Das kommt nicht mal so alle 4 Jahre vor, mal so im Schaltjahr. Ach, da war ich mal stolz. Ach ja. Nein, das brauche ich täglich. Jeden Tag sind diese Dinge in meinem Herzen und machen sich bemerkbar. Und Paulus sagt, hass das Böse. Das Böse muss beim Namen genannt werden. Es muss nicht als Charakterschwäche bezeichnet werden, als Erziehungsfehler meiner Eltern, als Produkt der Gesellschaft. Das Böse muss beim Namen genannt werden und vor Gott ausgeräumt werden. Spielen wir nicht damit, umgarnen wir es nicht, verniedlichen wir es nicht. Das Böse muss gehasst werden, weil es immer gegen Gott steht. Weil es immer gegen Gott steht. Weil es aus der Rebellion gegen Gott entspringt. Und alles, was gegen Gott ist, das will ich hassen. Da will ich mich nicht zustellen. Auch das Böse in der Gemeinde. Nicht nur das Böse in mir. Das Böse in der Gemeinde kommt zusammen durch einzelne Personen hier. Da, wo wir sehen, da ist Böses eingeflossen in der Gemeinde, da sind Dinge, die sind nicht in Ordnung mit dem Wort Gottes, da sollen wir nicht drüber wegschauen und sagen, naja, Bruderliebe soll ich ja praktizieren. Nein, nein, das soll beim Namen genannt werden, das soll gehasst werden. Auch das Böse in dieser Welt ist hier gemeint, wir sollen es hassen und wir sollen es beim Namen nennen, auch wenn wir uns damit keine Freunde machen. Und wenn ihr jetzt nach Texas fahrt und wenn ihr dort den Kindern und Jugendlichen und Teenagern das Evangelium verkündet, dann nennt auch Sünde beim Namen. Das mögen wir nicht. Ne? Wir wollen ja niemanden auf den Schlips treten. Wir wollen ja niemanden verletzen, niemanden zu nahe kommen. Sünde muss gehasst werden, beim Namen genannt werden. Wenn ich auf den Rücken anderer meine Lacher erziele, dann ist das nicht lustig, dann ist das erbärmlich. Wenn man eine vulgäre und herablassende Sprache benutzt, dann ist es in Gottes Augen verletzend und böse. Wenn man sich auf Kosten anderer bereichert, dann ist das nicht clever. Dann ist das Betrug. Wenn Unmoral in Film und Fernsehen dargestellt wird, dann sind das keine romantischen Szenen. Dann ist es Sünde, die Gott hasst. Wenn Geiz geil ist, dann ist das nicht ein neuer Lifestyle. Dann ist Geiz vor Gott eine große Sünde. Wenn Menschen, die nach seinem Ebenbild geschaffen wurden und für die Jesus gestorben ist, in Fernsehshows erniedrigt und fertig gemacht werden, dann ist es eine Schande für Gott. Und Gott hasst das. Und wir sollen es genauso hassen. Ein Mensch, der den Preis sieht, den Jesus für die Sünde bezahlt hat, er wird Sünde hassen. Er wird leiden unter dem Bösen. Unter dem Bösen, das aus seinem eigenen Herzen immer wieder hervorkommt. Genauso wie unter dem Bösen in dieser Welt. Der Feind ist nicht mein Nächster, ist nicht der Bruder und die Schwester in der Gemeinde. Der Feind ist das Böse. Das Böse soll gehasst werden. Und darin sollen wir uns üben. Wir sollen eine Abscheu entwickeln. Ein Hassen gegen das Böse. Mitten im Leben siegen. Lass mich einen letzten Gedanken hier aufgreifen. Mitten im Leben siegen. Jetzt könnte man ja Folgendes denken. Also wenn ich das Böse hasse, dann habe ich ja schon das Ziel erreicht. Wichtig ist doch, ich verabscheue die Sünde und ich nenne sie auch beim Namen, ich bringe sie ans Kreuz und das war's. Das ist das Leben als Christ. Und so führen viele Christen ihr Leben. Ja? Sündigen, Sünde hassen, Sünde ausräumen. Sündigen, Sünde hassen, Sünde ausräumen. Sündigen, Sünde hassen, Sünde ausräumen. Es gibt keinen Fortschritt. Es gibt kein Reifen im Christentum. Es scheint so, als sei man dem Bösen schutzlos ausgeliefert, als ob man zum Sündigen verdammt sei. Es ist scheinbar ein Kampf gegen Windmühlen, den ich eh nie gewinnen werde. Paulus sagt in Vers 21, du sollst dich nicht besiegen lassen vom Bösen. Und hier nennt Paulus nicht irgendwie so einen netten Rat oder erwähnt hier mal kurz so einen Vorschlag, wo man sagt, naja, es wird doch ganz schön. Probier es doch mal. Denn es ist eine Aufforderung aus dem Wort Gottes, die uns gilt, die für mich gilt und die für dich gilt. Du sollst dich nicht besiegen lassen vom Bösen. Und wenn Gott uns zu etwas auffordert, dann schafft er auch die Möglichkeit, dem nachzukommen. Das ist allerdings noch nicht alles, was Paulus hier nennt. Jetzt kommt der Gegenschlag. Sondern besiege das Böse durch das Gute. Sondern besiege das Böse durch das Gute. Dem Bösen eine Zeit lang widerstehen, das schafft auch der moralische Mensch. Das schafft der moralische Mensch auch. Das Böse zu überwinden, zu besiegen, ist eine andere Qualität. Das schafft nur der geistliche Mensch. Paulus fordert dazu auf, das Böse zu besiegen. Wir sollen Sieger sein. Durch was? Durch was sollen wir das Böse besiegen? Durch das Gute. Das Böse kann nur durch das Gute besiegt werden. Der Stolz kann nur durch Demut besiegt werden. Der Hass kann nur durch Liebe besiegt werden. Bosheit nur durch Freundlichkeit. Vergeltung nur durch Vergebung. Geiz nur durch Freigebigkeit. Vereinsamung nur durch Gastfreundschaft. Egoismus nur durch Selbstaufgabe, Fluchen durch Segen, Streit durch Frieden. Nur im Vermeiden des Bösen habe ich noch nicht das Gute getan. Das Böse zu besiegen durch das Gute ist eine Qualität, die nur der Mensch schafft, der Gottes Geist hat. Und deswegen fordert Paulus auch in diesem Text auf, seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist. Der Heilige Geist befähigt uns dazu, das Gute zu vollbringen. Und wir sollen ihm in unserem Leben Lebensraum geben, ja Brennraum geben, damit er in unserem Leben brennen kann. Damit er nicht vor sich her glimmt und hinglüht. Das Feuer soll brennen. Der Heilige Geist ist ja derjenige, der uns zeigt, was ist das Gute und der uns zum Guten bringen will. Und uns hilft, das Gute zu vollbringen. Das Gute durch den Heiligen Geist. Das Gute muss getan werden. Das fällt mir hier in dem Text auch noch auf. Das Gute muss nicht besprochen werden. Nicht diskutiert werden. Nicht als Ideal dargestellt werden. Nein, das Gute muss getan werden. Im Dienst für den Herrn, so nennt Paulus es hier. Und im Dienst zu stehen ist nichts Passives. Abends auf der Couch zu sitzen und Bibel-TV zu schauen, ist noch kein Dienst für den Herrn. Die Liebe zum Herrn muss praktisch ausgelebt werden, im Dienst für den Herrn. Ich muss runter vom Sofa. Ihr macht das jetzt. Ihr geht runter vom Sofa. Steigt in den Flieger und werdet euren Dienst dort für den Herrn tun in Texas. Ich muss mein Portemonnaie aufmachen, um Nöten anderer zu begegnen. Ich muss meinen Kühlschrank aufmachen, wenn ich Gastfreundschaft übe. Ich muss den Nächsten wahrnehmen, den Schritt auf ihn zumachen und ihn auch mal eine Ermutigung aussprechen. Manche Christen beklagen sich, dass in ihrem Leben nichts passiert. Und sie fragen sich, warum. Und häufig ist es so, sie warten und warten und sitzen und es passiert nichts. Und es wird auch nichts passieren. Mach dich auf den Weg, fang an zu dienen. Man wird es nicht erleben, dass Geben seliger ist als Nehmen, wenn ich nicht mein Portemonnaie öffne. Man wird es nicht erleben, wie befreiend Vergebung ist, wenn man nicht bereit ist zu vergeben. Du wirst es nicht erleben, wie Hass überwunden werden kann, wenn du nicht liebst. Du kommst nicht in die Begegnung mit Menschen, wenn du keine Gastfreundschaft übst. Dienst für den Herrn, nicht für Menschen. Dienst ist Aktion, jedoch kein Aktionismus, der sich verselbstständigt, wo es jetzt um viel Programm geht, möglichst viel machen. Und damit das nicht passiert, brauche ich ein Ausgerichtetsein auf den Herrn. Ein Ausgerichtetsein auf den Herrn im Gebet. In Vers 12 spricht Paulus davon. Wir sollen beharrlich sein im Gebet. Beharrlich im Gebet. Um das Böse durch das Gute zu besiegen, brauche ich das Gebet. Ohne komme ich nicht klar. Ohne Gebet kommt ihr nicht klar in Texas. Ihr braucht das Gebet. Beharrlich im Gebet. Im Gebet schaue ich weg von mir und ich schaue hin zu Christus. Im Gebet, da sehe ich meine Unfähigkeit und ich sehe Jesu Fähigkeit und Jesu Möglichkeiten. Im Gebet gebe ich zu verstehen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht alleine. Aber Herr, du schaffst es, du kannst es. Im Gebet, oder das Gebet macht mich klein. Ich bringe darin zum Ausdruck, ich schaffe es nicht. Herr, ich brauche deine Kraft. Du bist es, der das kann. Das Gebet macht Gott groß. Und Paulus sagt, das Gebet soll kein Einzelereignis sein, wo ich mal einmal bete, so punktuell, da mal gebetet und dort mal gebetet, sondern Paulus sagt, das Gebet soll beharrlich sein, anhaltend, andauernd. Ein anhaltendes Gebet. Dazu sollen wir die Zeiten nutzen. Nutze die Zeiten, wo du Ruhe hast, fürs Gebet. Nicht nur bei der stillen Zeit, sondern den Tag über. Nutze Autofahrt, wo du Ruhe hast, wo du alleine vielleicht im Auto bist. Nutze die Zeit fürs Gebet. Nutze die Zeit, wo du den Hof fegst, fürs Gebet. Und wenn ihr auf dem Spielfeld seid in Texas, nächste Woche irgendwann, und ihr merkt, boah, ich habe keine Kraft mehr, keine Lust mehr, ich habe vielleicht auch keine Freude mehr, dann schickt dieses Gebet zum Herrn. Und sagt, Herr, hilf du mir jetzt hier. Ich brauche die Kraft, ich habe sie nicht. Ich habe vielleicht auch gar keine Liebe. Ich habe vielleicht auch gar keine große Freude heute und ich bin müde. Seid beharrlich im Gebet. Nutzt es. Wir sollen Sieger sein. Gott möchte nicht, dass wir von Niederlage zu Niederlage stolpern. Paulus fordert uns auf, uns nicht vom Bösen überwinden zu lassen, sondern den Gegenschlag auszuholen. Das Gute. Das Böse durch das Gute zu überwinden, zu besiegen. Und dazu hilft uns Gottes Geist. Dazu sind wir aufgerufen, uns aufzumachen, in den Dienst zu gehen. Und dazu sollen wir beharrlich im Gebet sein. Mitten im Leben muss diese Theologie von Paulus gelebt werden. Mitten im Leben. Mitten im Leben lieben. Zunächst den Bruder, die Schwester. Darüber hinaus den Nächsten, bis hin zur Feindesliebe. Mitten im Leben siegen oder hassen. Das Böse soll gehasst werden. Nicht der Bruder, nicht die Schwester, nicht der Nächste, nicht der Andersgläubige. Das Böse sollen wir verabscheuen und mitten im Leben siegen. Wir sind aufgerufen, aufgefordert, das Böse durch das Gute zu besiegen. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.